bildende Koitus, das Paar bildende Koitusgebot, seinen ehelichen Pflichten nachkommen, verliert an Kraft. Was sexuell läuft, gerät zunehmend in den Kreis einer diskursiven Verhandlungsmoral. Auch das ist bei den Homosexuellen schon immer so gewesen. In der heterosexuellen Welt begann dieser Trend mit der Angleichung der ersten Koituserfahrung und der Masturbationserfahrung der Frau an die des Mannes. Hier sind zwei 1968er Effekte statistisch besonders eindrucksvoll ablesbar. Der statistische Sprung nach oben bei der Frau findet bei den Geburtsjahrgängen 1950 bis 1954 statt, also bei den Frauen, die 1968 14 bis 18 Jahre alt waren. Gleichzeitig kommt es zu sexuellen Kommunikationen, die als Cybersex und virtueller Sex bezeichnet werden. In der Hauptsache handelt es sich dabei um nichts weiter als um Onanie mit Hilfe von technologisch avancierten Bildvorlagen. Aber dabei bleibt es doch nicht allein. Der Einfachheit halber skizziere ich vier Grenzfälle. A, also klein a, jetzt kommt groß A. Also A stellt ein Bild oder Wort ins Netz und B lässt sich hiervon sexuell erregen. Dabei kann A eine ebenfalls sexuell agierende Privatperson oder aber ein nicht erregbarer professioneller Pornoanbieter sein. Dann ist die Sache klar. Jetzt, A und B sind Menschen, in der überwiegenden Mehrzahl übrigens Männer, und sie treffen sich in einem Chatroom. Jeder von ihnen hat ein Bild, Wort von sich ins Netz gestellt und jetzt verabreden sie sich zu einer netzbasierten sexuellen Kommunikation. Also es werden Sätze ausgetauscht oder es werden auch noch weitere Bilder ins Netz gestellt. Möglicherweise erregen sie sich gegenseitig bis zur jeweils getrennt applizierten masturbatorischen Endlust. Das muss aber nicht sein. Jetzt der dritte Grenzfall. A und B verabreden sich aus dem Chat heraus zu einer Fortsetzung der sexuellen Kommunikation am Telefon oder an einem realen Ort. Sache auch klar. Das ist kein Cybersex. Jedenfalls Grenzfall D. Von Cybersex dürfte man streng genommen nur bei digital rückgekoppeltem interaktiven Sex mit Datenhelm und Geräten sprechen, die an den Penis oder die Klitoris angeschlossen sind, um die sexuelle Erregung zu messen und danach dann den Bildfluss steuern. Das gibt es, aber das ist eine verschwindende Minderheit von dem, was heute virtueller Sex oder Cybersex oder so irgendwas genannt wird. Das sind Mikroprozente. Interessanter und unbemerkter ist jedoch eine Tendenz, die sich nicht in Zahlen ausdrücken lässt. Der Orgasmus als Kriterium der Endlust, so Freud, verliert möglicherweise an Bedeutung. Nach der Orgasmusfixierung, die in Anführungszeichen Orgasmusfixierung, die von der sexuellen Revolution der 60er Jahre zugleich vehement betrieben und ebenso vehement verdammt wurde, war eine Entspannung auf diesem Feld als sozusagen normale Reaktion auch zu erwarten. Bei der Tendenz, von der ich spreche hier, handelt es sich jedoch um etwas anderes. Es sind zunehmend heterosexuelle Gesellungsformen zu beobachten, bei denen ganz offensichtlich nach konventioneller Beurteilungsweise etwas Sexuelles stattfindet, aber offenbar kein sexueller Höhepunkt erzielt oder überhaupt angestrebt wird. Dazu gehören etwa sadomasochistische Gruppenunternehmungen, die, aufwendig geplant, detailliert abgesprochen und akribisch durchgeführt, ein ganzes Wochenende von Freitagmittag bis Sonntagabend in Anspruch nehmen können, ohne dass eine Entladung im Orgasmus stattfinden soll, also beabsichtigt ist. Im Wissensdiskurs Oder im Wissenschaftsdiskurs findet diese Tendenz ihren Ausdruck übrigens darin, dass besonders vor systemtheoretischem Hintergrund eine Abschaffung des Orgasmus verlangt wird, weil es die Sache nicht gäbe, die dieses veraltete Wort bezeichne. Also ein Aufsatz aus der Zeitschrift für Sexualforschung heißt Plädoyer für die Abschaffung des Orgasmus von einem Luhmann-Schüler. Fünftens und letztens, Umstellung der Fetischregel. Beide Partner, nicht mehr nur die Frau, müssen sich als sexy inserieren und das heißt über Fetischattribute am eigenen Körper verfügen. Früher war es vielleicht eine schöne Zutat, wenn der Mann sportlich war, aber es war nicht erforderlich. Er durfte auch stattlich sein. Jetzt sollen beide Partner bodygestylt, parfümiert und sexuell körperbetonend gekleidet sein. Der Satz von Lacan, der Mann hat den Phallus, die Frau ist der Phallus, nämlich der Phallus des Mannes, also behält zwar seine intelligible Wahrheit, verliert jedoch zunehmend seine empirische Pointe. Der Mann muss sich nunmehr selbst nach dem Ebenbilde formen, nachdem er in der vergangenen Kulturepoche die Frau als Fetisch geformt hatte. Das lässt sich besonders eindrucksvoll an drei mikrohistorischen Etappen in der Durchsetzung des Fitnesscenters zeigen oder des Fitnessstudios. Diese Bewegung beginnt natürlich mit den Homosexuellen, die auch hier Avantgarde-Funktion übernommen haben. In den späten 70er Jahren wird für die Homosexuellen, wie Martin Dannecker das genannt hat, die Selbstaustreibung der Weiblichkeit zur Pflicht. Auch die Tunden oder die Tucken gehen jetzt ins Gym. Die Linie führt dann in den 80er Jahren weiter zur Frau. Das alte Schlankheitsideal wird sukzessive umgeschrieben und erhält einen deutlichen Akzent von Durchtrainiertheit und androgener Muskelbildung. Erst zuletzt erreicht die Bewegung den heterosexuellen Durchschnittsmann. Damit bin ich mit diesen fünf Linien und mit meinem Referat am Ende. Vielen Dank.
Ja, wir haben noch ungefähr 20 Minuten für die Diskussion. Ich bitte Sie um Wortmeldung.
Ja, Herr Türk.
Ja, Herr Reiche, im zweiten Teil besonders haben Sie natürlich geglänzt mit der ganzen empirischen Fülle des erforschten Materials. Ich habe das übrigens als eine Art Fortsetzung auf anderem Gebiet, also eine Metabasis eis allogenos, dessen empfunden, was ich gestern, das können Sie nicht wissen, wahnsinnig